Ich nehme euch jetzt mal mit hinter die Kulissen von DAT. Es war ein Freitag. Ich bin mit dem Regionalbahn, mit der überfüllten Regionalbahn aus Leipzig nach Berlin gefahren. In den Westen. Wir haben uns in Aischegüls wunderbarer neuer Wohnung im Westen fußläufig zu einem Burger King getroffen. Und wir wurden so unfassbar bekocht. Linda war da, Max und Sophia von Studio Soma waren da. Und es gab Focaccia, wunderbar leckere Focaccia. Es gab Burrata mit Tomaten. Und danach gab es Lemonpasta und so Buttererbsen und Butterblumenkohl. Richtig?
Brokkoli und Erbsen, genau, in ganz viel Olivenöl und frischer Minze.
Ach stimmt, das Grüne ist Brokkoli, Blumenkohl ist das Weiße.
Ja, genau.
Und Blumokkoli ist diese Mischung.
Ja.
Und auf jeden Fall hat dann meine Freundin Ruby angerufen.
Name von der Redaktion geändert.
Und das war so ein wunderbarer Moment, weil meine Freundin Ruby...
Name von der Redaktion geändert.
Grüße gehen an dieser Stelle raus aus die... an die Provinz, raus in die Provinz. Brauchte nämlich Hilfe, sie hat sich gerade frisch getrennt, hat sich... eine Dating-App runtergeladen. Auf einmal war sie mitten im Sex-Ding und wusste nicht, wie das geht. Ich weiß aber auch nicht, wie das geht. Ich habe das einmal mit Wörterbuch gemacht. Aber Gott sei Dank haben wir eine Expertin, was das Thema angeht, im Raum gehabt, die sofort das Telefon genommen hat und Tipps gegeben hat, während Linda, Max, Sophia und ich einfach nur mit offenen Mündern dastanden und zugeschaut haben. Aber apparently haben die Tipps super funktioniert. Und ja... das ist so ein ganz normaler Abend, wenn die ganze DAT-Crew zusammenkommt. Da passieren solche Sachen. Leute bekommen lebenswichtige Tipps.
Ich möchte nochmal anmerken, ich bin keine Expertin im Sexting, aber es sind die einfachen Prinzipien des kreativen Schreibens, die kann man eben auch in den digitalen Raum übertragen. Es geht alles halal zu bei DAT. Don't read theory. Hi Leute.
Du hast es geschafft, Echo, die Leute reden wieder von dir, nachdem sie dachten, du wärst weggaufen davon und krepiert. Es ist zu emotional, ich bin ganz ruhig, rational. Ich lebe zu dem anderen und sag's dir noch einmal.
Hallo, Freundinnen und Freunde, zu einer weiteren Folge Don't Read Theory. Ich bin Aysha Gül.
Ich bin King Louis Louis Louis.
Und mit uns unser Produzent Max.
Vom wunderbaren Studio Soma.
Jo!
Wir haben eben ein Bananen-ASMR aufgenommen, Valentin und ich. Der schafft es oder schafft es vielleicht, nicht in einem Podcast. Das müssen wir später entscheiden. Aber ja, die Banane, ein sehr symbolisch überdeterminiertes Objekt.
Was ist deine erste Assoziation mit Bananen? Also wenn du jetzt Banane hörst, was ist das erste Bild, das dir in den Kopf kommt?
Boah, ein Affe? Was?
Fair. Meine erste Assoziation ist tatsächlich auf so kaputten Afterhouren, wo man sich dann so Bananen reingeschoben hat, weil das so das Einzige war, dass man irgendwie runterbekommen hat in dem Zustand und man so ein bisschen war, okay, mein Körper braucht irgendwas. Und da hat man sich dann irgendwie so Bananen reingeschoben. Das ist meine erste Assoziation, war das unfassbar lustig war, wenn so 10 Leute mit Kiefersperren versuchen, sich so eine Banane reinzuschieben, damit sie was im Magen haben.
Okay, das ist eine neue Dimension der Banane, die mir überhaupt nicht bewusst war. Aber was ich mit dieser symbolischen Überdetermination meine, ist halt einfach, die Banane steht für so vieles. Also in Deutschland natürlich iconic die Zonen-Gabi mit ihrer ersten Banane auf dem Titanic-Cover. Oder überhaupt die Bananenknappheit in Ostdeutschland. Aber auch...
sogenannte Südfrüchte.
Ja, genau. Und halt natürlich die Banane als das phallische Symbol, dass Männer irgendwie schauen müssen, wie sie eine Banane männlich essen können. Und irgendwie dieser ganze Skandal um Chiquita und die Finanzierung paramilitärischer rechter Truppen... Kolumbien. Es ist so ein total interessantes Symbol, in dem sich ganz viel vereint. Ja, irgendwie phallische Symbolik, Symbol für die Globalisierung.
Auch
irgendwie.
Der Begriff Bananenrepublik.
Also. Ja, exactly. Aber es wird ja allen at this point klar sein, worauf wir in dieser Folge sprechen möchten.
Außer mir.
Genau, weil, ja, ich habe vor einigen Monaten, ja, einen Monat, anderthalb Monaten Valentin eben vorgeschlagen, eine Folge zur sogenannten Bananenfrau auf Instagram und TikTok zu machen. Und Valentin hatte gar keine Ahnung.
A.k.a., so viel weiß ich mittlerweile, die sogenannte Bananenfrau heißt Johanna und ihr Handle ist vegan. Weil es gut tut. So viel habe ich mittlerweile verstanden.
Für alle, die nicht up-to-date sind, Johanna ist eine Bloggerin, eine Food-Bloggerin, eine Food-Influencerin, die halt eben ihre Ernährungsweise auf Instagram und TikTok präsentiert, mit der Welt teilt. Sie ernährt sich vegan und ist auch eine zertifizierte Ernährungsberaterin. So steht das in ihrer Bio, in ihrer Insta-Bio. Sie kriegt extrem viel Aufmerksamkeit für ihre Ernährung, die sie eben teilt. Also sie hat in kürzester Zeit enorm hohe Klickzahlen generieren können mit ihren Reels und Videos. Und vor allem geht es darum, dass ihre Ernährung sehr kontrovers diskutiert wird in den Kommentaren, aber auch außerhalb. Darüber möchten wir heute sprechen.
Und die Ernährung ist eben sehr bananenlastig. Daher hence the name.
Exactly. Sie startet ihren Tag in der Regel mit einem Bananensmoothie oder einem Bananeneis, der aus 5, 6, 7 Bananen besteht, gefroren oder nicht gefroren. Und darüber hinaus isst sie sehr, sehr, sehr viel Obst, aber auch andere Sachen, also Gnocchis.
She eats Sushi.
She loves Sushi. Nudeln, Pasta. In ihrer Bio steht auch, dass sie sich ab und zu glutenfrei ernährt, womit sie, glaube ich, darauf anspielt, dass sie auch gerne Reis isst, der halt glutenfrei ist. Warum sprechen wir über sie? Weil nachdem mir ihre Reels vorgeschlagen wurden auf Instagram, ich mich halt dabei ertappt habe, wie ich einfach ihre Videos eben anschaue und so ein kleines bisschen hängen geblieben bin auf ihren Reels und dann so zögerlich in meinem Umfeld mal angesprochen habe, kennt ihr die, die so Bananen, so viel Bananen isst auf Instagram? Und dann ganz häufig kam so, ja, ich kenne die auch, she lives rent-free in my head.
Das war auch, wir hatten ein Zoom-Team-Meeting über so Video, wo wir auch über die Folge gesprochen haben und auch Max und Sophia wussten sofort, um was es geht. Also auch irgendwie 75% der Leute, die hier mit diesem Podcast was zu tun haben, wissen, worum es geht. Also es scheint wirklich ein Ding zu sein.
Ja, genau. Und mittlerweile gibt es halt super viel Content auch über Johanna und ihren Instagram-Account und ihren TikTok. Also es gibt Parodien über sie, aber auch so Analysen ihrer Ernährungsweise, die irgendwie seriös und objektiv die irgendwie bewerten möchten oder analysieren möchten.
Gab es ein Video, wo dann auch so mehrere Ernährungsberaterinnen quasi auch noch so als Gast, also so ein 18-minütiges Video, wo dann wirklich auch, glaube ich, zwei verschiedene InterviewpartnerInnen noch irgendwie da waren, die auch nochmal ihren Senf zu dieser Ernährung dazu gegeben haben. Das hat mich so ein bisschen auch fertig gemacht, wie viel Recherche, also wie viel Aufwand man dann auch in so ein Video über eine Person steckt, wo man dann wirklich nochmal zwei Leute für Videocalls reinholt, um nochmal eine Expertenmeinung zu dem Thema zu haben.
Genau, ich glaube, du sprichst auf das Video von der YouTuberin Sascha, glaube ich, das hatte ich dir geschickt, ne?
Ja, das kann sein. Genau.
Und es ist halt unverkennbar, dass sich sich in der Kommentarspalte von den Videos von Johanna eine riesige Gruppe an Menschen zusammentut, die halt die Ernährung hämisch und spöttisch von Johanna kommentiert oder teilweise sich Sorgen um ihre Gesundheit macht oder sagt, so kann man sich eben nicht ernähren. Und es gibt da so Kommentare, die zählen die Bananen mit, die Johanna irgendwie in diesem Jahr schon konsumiert hat. Es ist
wirklich?
Quasi,
also,
ja, es gibt so diesen quote-unquote offiziellen Bananen-Counter. Und das ist immer so ein Top-Kommentar, der wird dann immer auch von allen geliked, damit der ganz oben erscheint in der Kommentarspalte oder halt auch so wie die so Popcorn-Stimmung. So, ja, ich hole mir jetzt mein Popcorn und gucke mir die Kommentare an oder wirklich so total zynisch sind wir jetzt alle wieder versammelt in den Kommentaren. Anwesenheitscheck, sind dann alle wieder da. Also es ist so ein Ort geworden, an dem sich Menschen versammeln, die in irgendeiner Art und Weise, ja, sich obsessiv mit Johannas Ernährung und ihren Videos beschäftigen. Und was mich warum ich so gerne eine Folge zu Johanna und Vegan, weil es gut tut, machen möchte, ist, dass sich die gesamten Kommentare zu Johanna und ihrer Ernährung, aber auch eben diese scheinbar objektiven Analysen und sogar irgendwie Meta-Kommentare von anderen InfluencerInnen sich immer nur auf ihre Ernährung konzentrieren und ob die Ernährung richtig oder falsch ist, ob man die promoten kann oder nicht, wie viel Zucker, wie viel Kalorien, wie viel Kohlenhydrate die hat, ob das jetzt proteinreich oder sonst was ist. Und scheinbar scheinen alle auszublenden, dass dieser Content enorm viel Hass gegen Johanna generiert. Und ja, das ist so eine, ja, diese Obsession, die wird einfach vorausgesetzt, die wird total unkommentiert gelassen.
Also kommentieren halt legit Politiker, die für die Grünen im Europaparlament sitzen, kommentieren halt einen schlechten Joke über die Anzahl der Bananen, die sie in ihre Lasagne machen, darunter. Sophie Passmann hat ein Video gemacht, wo sie sich dazu äußert. Und im Video schielt sie dann auch irgendwie so 6-7 Bananen. Und also das ist ja so ein bisschen, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich habe mich schon mehrere Stunden damit befasst so und habe es überhaupt nicht durchdrungen. Aber es ist wirklich abstrus, wie viele Menschen, die ich irgendwie dann doch auf dem Schirm habe oder Accounts von Leuten, die ich auf dem Schirm habe, irgendwo auftauchen im Kontext dieser Bananenfrau. Und man auch so ein bisschen ist so, habt ihr nichts? Also das war wirklich so mein Gedanke, habt ihr nichts Besseres zu tun? Ist das jetzt wirklich gerade die digitale Sau, die durchs digitale Dorf getrieben wird? Muss da wirklich irgendwie jeder mitmachen? Und mit mitmachen meine ich gar nicht unbedingt, dass alle die gleiche Position vertreten. Gar keine Frage, da gibt es verschiedene Positionen. Aber alle haben eine Meinung dazu. Alle müssen auch immer darüber reden. Und alle nennen sie auch nicht Johanna, sondern Bananenfrau in den Sachen. Das ist wirklich auch so eine krasse Entmenschlichung dann teilweise. Wirklich so ein Weggehen von dem Namen. Es ist so eine komplette Gleichsetzung von ihr mit den Bananen, die sie ist.
Ja, genau. Es ist genau das. Also in dieser Folge möchten wir ein bisschen aufschlüsseln, welche scheinbar unterschiedlichen Positionen es zu Johanna und ihrem Content gibt, wo wir den vielleicht schon mal in anderer Form diese Dynamiken schon sehen konnten oder auch sehen können. Dieses Phänomen einfach, dass eine Person auf Social Media, eine Privatperson mit ihrem persönlichen Content einfach so zu einem öffentlichen Phänomen wird.
Ein richtiges Ereignis. Ja, also es ist wirklich so ein bisschen, ich habe auch so das Gefühl, alle Leute, die sich dazu äußern, äußern sich auch, damit sie dabei gewesen sind. Wie so ein, keine Ahnung, wie Fußball-EM, da muss man auch irgendwie was dazu sagen.
Und ich kann mal vielleicht anfangen, was Johanna mit ihren Videos bei mir ausgelöst hat, weil ich bin ja, also meine For You-Page hat mich zu Johanna geführt und ich interessiere mich sehr für Koch-Content auf Social Media. Ich kann das stundenlang konsumieren, so Rezeptvideos und einfach so diese ganze Sparte an Kulinarik und Essen, das kann ich mir so geben, wenn ich abschalten möchte. Und ich schaue das auch sehr interessiert, also viel, ich koche ja viel und viele meiner Inspirationen kommen eben von Social Media und weil ich ja selber auch mich vegetarisch ernähre, weiß ich nicht, hat das erstmal Sinn gemacht, dass das auf meiner For You-Page erscheint. Das war gar nicht so irgendwie weird, warum ist das? Und dann habe ich halt eben das angefangen anzugucken und mir ist natürlich sofort aufgefallen, dass sie zum Beispiel ohne Öl kocht. Das fand ich ganz befremdlich und hatte halt auch diesen Gedanken so ein bisschen so, hä? Was macht die eigentlich? Ich verstehe das nicht. Und nichtsdestotrotz hat mich das aber total in seinen Bann gezogen, wie sie ihre Videos gemacht hat. Diese krasse Monotonie, dieses krass Repetitive und auch immer ihre Stimme so. Und das war mal wieder voll lecker und yummy und immer wieder dieselben Sätze. Das hatte ja wie ja schon noch so ein bisschen was von ASMR-Content und hat mich auch so ein bisschen an Mukbangs erinnert. Also da, wo Leute einfach nur vor der Kamera essen.
Was?
Mukbangs.
Was sind Mukbangs?
Mukbangs ist so ein Online-Trend, der kommt aus Korea und das Wort ist auch koreanisch. Ich weiß aber nicht, was es jetzt bedeutet. Aber genau, das sind so Streamer gewesen, die einfach nur vor der Kamera gegessen haben und Leute haben dem beim Essen zugeschaut und das war so eine parasoziale Moment.
Ist es das, wo man auch so beeinflussen konnte, was die essen?
Unter anderem das, wenn du denen halt irgendwie Coins bezahlst, aber auch nicht. Also okay. Und ja, das ist ein riesiger Online-Trend und Sparte. Und
kann man davon leben?
Ja.
Also kann ich davon leben, dass ich einfach irgendwie so vor der Kamera sitze und Chicken Wings esse?
Ja, also wenn du das gewisse Etwas mitbringst, Valentin. Es ist ja total willkürlich. Das ist ja so, manchmal erscheint das so willkürlich, wer irgendwie mit was Aufmerksamkeit generiert und so ein Following generiert. Da muss ja die Leute was berühren.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber so bin ich halt zu Johanna gekommen. Und ich hatte auch schon diesen Moment von, Mann, ich will für die mal was Vernünftiges kochen. Aber nichtsdestotrotz hatte ich eher nur so dieses Repetitive, hat mir so angetan. Und das war auch so der Moment, wo meine Freundin und ich so drüber lachen konnten, dass wir einfach zu allem dann eine Zeit lang, immer wenn wir was gegessen haben, ja, und das war wieder voll lecker und yummy. Und diese Ausrufe einfach gemacht haben. Aber irgendwann konnte ich mir die Videos dann halt eben nicht mehr so anschauen, weil einfach ich die Kommentare nicht ausblenden konnte und ich mich total mitschuldig gefühlt habe in diesem riesigen Online-Mobbing dieser Frau.
Das hat auch ein bisschen was von so Porno.
Ja, da kommen wir später noch zu. Porn. I know it when I see it.
Ich persönlich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch einfach ein krasser Boomer. So, ich habe ja meine Social-Media-Vergangenheit und alles irgendwie gehabt und habe auch anhinscht mein Leben teilweise auf Social Media stattfinden lassen. Aber gewisse Dinge habe ich nie verstanden, weil ich auch nie so dieses... Ich war nicht so intensiv am Ball, auch dieses Drachenlord-Game so ein bisschen. Find das auch einfach so verstörend. Dieses völlige Obsession mit einfach so einem Menschen, der halt irgendwie so sein Ding macht. Und wie wirklich dann auch, bei Drachenlord war das ja auch richtig pervers. So, ich hatte Bekannte, bei denen hat das Handy, die hat eine Push-Benachrichtigung, wenn der Drachenlord ein Video hochgeladen hat, damit sie direkt einen Dislike geben können und einen Kommi schreiben können. So direkt, so egal was die getan haben, so der Drachenlord hat einen Upload gemacht und die waren am Start. Und es war voll das wichtige Ding, da immer irgendwie so am Start zu sein. Und ich habe ja nicht mal irgendwie Leute, denen ich so intensiv folge, so, also das, so über so eine Dauer, dass ich wirklich so krasse Sachen mitkriege. Und ich finde das immer so ein bisschen weird, wie das so eine Gemeinschaft auch schafft in den Kommentaren dann und auch in dem, ja, in dem Drumherum.
Ja, voll. Es ist so richtig dieses, die verarscht uns doch alle. Und wir müssen der halt jetzt irgendwie zeigen. Es ist so diese, so eine Abwehrreaktion, die Leute halt total lustvoll zur Schau stellen in den Kommentaren. Aber halt, was bei Johanna so, was es so interessant macht und so speziell macht, ist, dass dieses Mobbing moralisch total gerechtfertigt wird unter dem Deckmantel, ihre Ernährungsweise ist nicht gesund, die ist zu zuckerhaltig, man darf das nicht promoten. Leute könnten das ja nachmachen und wer weiß denn das? Und davon nimmt man doch nur zu und halt eben diese Kultur der Bevormundung.
Aber zum Verständnis da an der Stelle, sie postet auch schon, also man hat schon den Eindruck, dass sie jedes ihrer Essen postet. Es ist nicht so, sie postet ein Gericht pro Tag oder so, sondern schon auch irgendwie dann hat man, wenn man die über einen längeren Zeitraum verfolgt, dass das auch wirklich die gesamte Ernährung da dargestellt wird. Das wäre ja bei der ganzen Diskussion ein relevanter Unterschied.
Ja, ja, genau. Also es sind diese What I Eat in a Day,
okay,
dieses Format,
okay.
What I Eat in a Day.
Das sind dann so Schnelldurchlauf-Videos, wo, ja.
Ja, genau. Und ich finde das so total interessant, dieses Argument, ich habe ja eigentlich gute Intentionen und ich sorge mich um die Gesundheit von Johanna. Und natürlich gibt es so ganz viele wirklich schreckliche, schlimme Kommentare, wirklich auch viel von Männern, die ihr Aussehen kommentieren. Aber dann gibt es immer so dieses besorgte, Mensch, Mädchen, weißt du denn nicht, dass du dir selber so schadest? Oder isst doch mal, versuch doch mal was anderes und so. Und das war ja auch ein bisschen meine Reaktion, als ich so dachte, ich würde gerne mal für die kochen und ihr the beauty of olive oil zeigen. Ja, ich finde halt, was dieses Bevormundende und dieses Hochmoralisierende halt versucht zu übertünchen ist, dass es eigentlich nur um so einen kollektiven Cringe geht. So die Leute cringen halt vor Johanna.
Mhm.
Und denken sich halt, also was erlaubt sich diese Frau, diese Videos hochzuladen und die muss halt jetzt irgendwie kollektiv sanktioniert werden dafür. Dann gibt es halt neben dieser bevormundenden Reaktion, wo sich alle um Johannas Ernährung sorgen und um ihre Vorbildfunktion, die sie hat. Welche Vorbildfunktion eigentlich? So, die reden immer über diese Vorbildfunktion. Und alle regen sich total auf, dass sie ja zertifizierte Ernährungsberaterin sei und dann dürfe sie ja erst recht nicht sowas posten.
Aber das ist, glaube ich, ja generell auch einfach, also ich frag mich immer, ob das so ein extrem deutsches Ding ist. Aber halt generell, sobald ja irgendwie eine Person ein bisschen Öffentlichkeit hat, heißt sie auf einmal, sie hat halt irgendwie eine Vorbildfunktion. Das war ja auch diese große Diskussion irgendwie mit Agro Berlin Anfang der 2000er Jahre. Also, yo, das waren... Die haben sich als Assis inszeniert von Anfang an und sind damit erfolgreich geworden, so. Als ob die dann aufhören, dieses Image irgendwie zu bedienen. Als ob Sido aufhört, übers Drogen nehmen und Kiffen zu rappen. Als ob Bushido aufhört, übers Dealen zu rappen. Nur weil sie jetzt erfolgreich sind. Sie sind ja genau damit erfolgreich geworden. Und das Gleiche ist ja auch so ein bisschen der Punkt. Also die ist ja, die hat ja Follower, weil sie bekommen, weil sie die ganze Zeit Bananen isst. Dann hört sie doch jetzt nicht auf, Bananen zu essen.
Ja. Und ich glaube halt, diese ganzen Argumente, die vorgeschoben sind mit, wir konsumieren Johannas Videos so obsessiv, weil wir sorgen uns um Johanna oder um die Wirkung, die Johannas Video haben könnte, rechtfertigen einfach nur den Pornokonsum der Leute, dass Leute quasi eigentlich Johannas Videos aus reiner Lust, aus reinem Lustgewinn konsumieren. Weil halt Johanna da anscheinend etwas macht, was sich sehr viele Leute anscheinend nicht erlauben oder irgendwie so als Grenzüberschreitung empfinden, nämlich, das kann alles Mögliche sein, zu viel Zucker zu sich nehmen, zu viel Kohlenhydrate zu sich nehmen, als Frau überhaupt irgendwie was essen öffentlich.
Ja, und überhaupt auch so ein bisschen halt auch dieses einen Fick geben. Also ich glaube, ja, das ist ja auch so ein bisschen ein Punkt, weil man kann ja Johanna vorwerfen, was man will, aber nicht vorwerfen, dass sie ernsthaft irgendwie ihre Ernährung ändert, nur weil sämtliche ErnährungsberaterInnen aufgefahren werden, um mir deutlich zu machen, dass es falsch ist. Also, es gibt bestimmt wahrscheinlich auch bald so Masterarbeiten, die irgendwie die Ernährung von Johanna analysieren, die dann so geschickt werden. Aber ich glaube, auch da ändert sich wahrscheinlich nichts.
Und ich meine, letztendlich glaube ich, ist es auch mit dieser ganzen Agro-Berlin-Sache vielleicht ähnlich gewesen, dass sich halt so ein gewisses Milieu, natürlich hat Agro-Berlin oder ja, ne, Gangster-Rap, Porno-Rap, auch dieses ganze... Dieser ganze Gangbang-Rap und so, ne? Also diese Obszönitäten, die generieren, also die Leute wollen das ja auch sehen, aber sie brauchen ja irgendeine Rechtfertigung, warum sie sich dann eben letztendlich anschauen. Weil die dürfen ja nicht zugeben, ich schaue es mir aus reiner Lust an. Und da wird eben dann diese Besorgnis irgendwie das vorgehalten.
Dieses Akademiker gucken Trash-TV so und dann machen sie Podcasts über Trash-TV und analysieren das mit irgendwelchen Theorien, weil sie nicht zugeben können, dass sie halt einfach irgendwie ihren Kopf ausschalten wollten und einfach mal sich völligem Quatsch hingeben, weil man irgendwie eine moralische Rechtfertigung braucht.
Ja, genau. Also es gibt halt einmal diese, ich nenne sie mal so die Otto-Normal-Leute, die das eben kommentieren, die einfach spöttisch sind, genau, einfach Mobbing betreiben, dies, das. Und dann gibt es eben diese seriösen Analysen von Johannas Content. Zum Beispiel Funk hat ein Video gemacht zu ihrer Ernährungsweise. Es gibt so Social-Media-Ärztinnen und Ärzte, die so sehr besorgt diese Ernährung dann eben versuchen aufzuschlüsseln und zu sagen, nee, so darf man sich nicht ernähren. Und da sehe ich einfach auch nur ein totales Eigeninteresse wieder Johanna, sich mit Johanna zu befassen, weil eben ihr Account enorm viel Aufmerksamkeit generiert und die müssen sich eben von so jemandem wie Johanna abgrenzen, um zu sagen, wir sind die Seriösen und sie ist unseriös. Also da
ein bisschen das schwarze Schaf finden.
Genau, das schwarze Schaf. Aber nichtsdestotrotz ist das eben alles eine Online-Kultur, in der halt irgendwie Menschen eine Obsession mit Ernährung und mit Essen haben. Das haben eben auch diese quote-unquote seriösen Leute. Und das grenzt alles sehr hart an Diet-Culture und einfach so ein Hyperfokus auf Essen und Ernährung und den richtigen Lifestyle.
Ich habe ja auch eine sehr ambivalent, was heißt ambivalent? Ich habe sehr viel Quatsch immer gegessen in meinem Leben. Und ich erinnere mich noch so 2015 oder 16 waren Aishgül und ich in Kassel auf der herrschaftskritischen Universität und haben zusammen in so einem Wohnprojekt gewohnt mit noch ein paar anderen Leuten und haben dann nochmal zusammen gekocht. Und wenn irgendwo gekocht wird, so Aishgül übernimmt halt irgendwie das Kommando. So, das ist unvermeidbar, so egal wer irgendwie am Start ist, Aishgül übernimmt das Kommando. Und ich liebe ja Fast Food. Also ich liebe ja einfach McDonald's Und ich esse sehr viel McDonald's. Und damals habe ich auch, glaube ich, halt vor allem McDonald's auf Instagram gepostet. Weil halt auch irgendwie so ein bisschen dieses... Ja, ich finde, und ich glaube, das ist auch den größeren Punkt, wo ich auch dann auch eigentlich irgendwann mal hin will, bevor ich die Geschichte zu Ende erzähle. Ich finde diese politische Aufladung von Ernährung halt eigentlich sehr spannend, weil man tut seine Politik wirklich in seinen Körper packen. Du kannst deine Politik ja nicht in dich wirklich packen. Du kannst dir auf ein T-Shirt schreiben, du kannst sie dir sogar tätowieren, so. Aber die Möglichkeit, deine politische Überzeugung wirklich dir einzuverleiben, ist halt nur die Ernährung. Und ich glaube, ich fand das schon auch irgendwie so lustig, dass ich ja aus so grüne Jugend, Linksjugend-Kontexten kam und irgendwie so ein bisschen abgefuckt war von so linken Dogmatismus. Und vor allem, ich kam auch so vegane Ernährung nicht klar. Ich hatte immer, nachdem ich auf dem Grünen Jugend-Bundeskongress war, hatte ich so 3 Tage einfach Durchfall. So, da kam ich immer wirklich nicht klar. Mir ging es auch echt nicht gut. Und auf jeden Fall meinte Eichstügel dann zu mir so, ist ja voll schön, jetzt ist Valentin auch mal was Selbstgekochtes und Gesundes. Und literally, wenn ich damals in Leipzig irgendwie gekocht habe, sind so Leute, es war so ein Hausprojekt, die in den Wohnungen drüber gewohnt haben, sind so runtergekommen und haben sich so selbst eingeladen, weil sie so mega Bock drauf hatten. Aber genau, ich glaube halt wirklich, dass das also dieser Punkt ist, wo man so hin will, so, oder wo ich gerne auch dann hin will, dieses Politisierung von Ernährung, weil man wirklich halt so die Ernährung in sich reinpackt, so, und auch dann auch relativ schnell man auch, glaube ich, halt an den Punkt kommt, dass wenn man Leute sieht, die eine andere Ernährung haben, dass man das fast schon auch irgendwie so als Angriff auf sich selbst nimmt, weil man ja quasi so, das ist ja das Richtige, was ich tue. Ich tue das ja irgendwie so aus Gründen und man ganz krass dann auch so eine bevormundende Rolle reinrutscht, einfach so, weil man ja halt die Ernährung von der anderen Person wahrnimmt oder auch nur teilweise wahrnimmt und halt dann so eine krasse Meinung hat, weil man das ja, Ernährung kann man ja nur auf sich beziehen, wenn man sich betrachtet. Wenn ich irgendjemanden sehe, wie er sich ernährt, stelle ich mir vor, wie würde es mir gehen, wenn ich mich so ernähre. Das ist mein einziger Referenzpunkt, den ich zu dieser Ernährung habe. Und genau da fällt halt dieses Eigene und Fremde zu trennen, glaube ich, so schwer.
Ja, ey, damals, boah, ich kann mich ja nicht so ganz daran erinnern, so grob, dass das passiert ist. Nein, ich weiß ganz genau, welcher Tag das war. So eine sehr, sehr schöne Woche in Kassel. Und also,
wir haben uns
doch
richtig gezofft und dann bist du so weggelaufen zum Supermarkt und ich bin dir so mit barfuß nebenher gejoggt und bin die ganze Zeit neben dir gelaufen, weil ich dich nicht ansprechen wollte und bin dann so neben dir hergelaufen und bin gewartet, bis du mich ansprichst und bin so 1,5 Meter neben dir gelaufen, dass du mich ansprechen kannst, aber gleichzeitig auch nicht mit mir reden musst.
Ja, Leute, Don't Read Theory ist from enemy to friends to enemies and back to friends Roman. Plot. Nee, ich bin ja wirklich, also wenn wir darüber sprechen, dann deshalb weil ich da eine enorme Affinität habe zu diesem ganzen Lifestyle-Content und zu diesem ganzen Ernährungskram. Also wenn wir so ein Spektrum uns so vorstellen und auf der, also ne, da ist Valentin eher vielleicht auf der you give a healthy fuck about this.
Hedonistischen
Seite. Und ich bin schon auch ein bisschen mehr auf der hysterischen, Richtung hysterischen. Aber nichtsdestotrotz, keine Ahnung, ich habe da einfach eine Affinität für und wenn du einfach so gerne irgendwie gekocht hast und dann so im Social Media unterwegs bist, dann kommst du einfach früher oder später auf diese ganzen Lifestyle-Seiten und es hat dann auch echt für mich eine Zeit gebraucht, das nochmal zu filtern und ich will das so auch nicht mehr konsumieren, sondern ich gehe da echt nur noch auf explizite Rezeptblogs und Seiten von wirklich so Rezept-Developern und Köchinnen und Köchen und nicht mehr da, also hab da auch einfach gemerkt, dass ich eine Freude am Kochen und an Essen verliere und dass das auch total repetitiv alles ist. Die machen alle dasselbe und es ist voll langweilig.
Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen halt auch der Punkt, wo man dann auch so wieder zurück bei diesem Yummy ist. Hm. Man kauft Johanna das ja nicht ab, weil es so repetitiv ist. So, wenn Leute immer einfach nur Yummy sagen, dann glaubt man irgendwann nicht mehr, dass sie es wirklich lecker finden. Das ist ja wirklich einfach so ein bisschen, wenn immer die gleiche Reaktion kommt, dann wirkt es ja so eingeschliffen und man bekommt immer mehr das Gefühl, dass es gar keine richtige Emotion mehr dahinter gibt. So, und ich glaube, genau das ist auch, glaube ich, der Punkt, worin sich halt Leute wiederfinden, weil dieses Abstumpfen bei Ernährung passiert halt auch einfach durch den Alltag, in den man halt irgendwie gezwungen ist. Also ich kann ja, glaube ich, jeder, der irgendwie in verschiedenen Phasen seines Lebens verschiedene Jobs irgendwie hatte. So, wenn halt irgendwie man viel am Arbeiten ist, dann ist so die Ernährung das Erste, was drunter leidet. Und Ernährung wird halt zu so einem Mittel zum Zweck. Ich muss mich ernähren, damit ich halt die Energie habe. So Y-Food, dieses Getränkefood, diese Proteinshakes, so das beste Beispiel. Und genau diese Lustfeindlichkeit, die man selber dann auch irgendwie halt an sich wahrnimmt und die man ja auch nicht ertragen kann. So, man ärgert sich ja darüber, dass man nicht irgendwie mehr Zeit hat, wirklich so ein Essen zu genießen, um wirklich auch sich so, ja, so einen lustvollen Akt, das Kochen dann ja auch ist. Das macht ja auch wirklich Spaß. So, wir haben es im Cold Open auch irgendwie schon gehabt. So, Aisha lief ja wirklich mit so einem Lächeln durch die Wohnung, als sie das Essen uns auf den Tisch gestellt hat, hat sich gefreut, dass irgendwie wir Bock auf dieses Essen haben. So, und es ist ja, und genau das geht ja quasi in so einem Arbeitsalltag verloren. Und ich glaube, genau diesen Verlust sehen die Leute bei Johanna, weil er so offensichtlich ist, weil er nicht halt versteckt wird, weil die halt irgendwie nicht lächelt, sondern einfach nur so monoton das runterrattert.
Genau, und da kommen wir eben zu wirklich einem Hauptpunkt, der auch sehr viel verloren geht in dieser Einordnung von Johanna. Und hier komme ich nämlich von zu Sophie Passmanns Kommentar zu Johanna und ihrem Content. Denn Sophie Passmann hat nämlich einen TikTok gemacht über vegan, weil es gut tut, indem sie eben so Bananen, ganz eine Banane nach der anderen langsam schält und einzeln in so Plastiktüten verpackt, um sie einzufrieren.
Und dann das legendäre Bananeneis zu machen.
Um dann das legendäre Bananeneis, was sehr lecker, also wir alle sind uns einig, dass dieses Bananeneis extrem lecker aussieht. Ja. Gerade auch, weil sie diesen Turm an Bananeneis so hat. Das ist so, I wanna stuff my face in
that. Also auch dieser Mixer, die hat auch echt einen guten Mixer, der halt wirklich schön, also auch, es sieht ästhetisch schön aus, wenn das dann halt langsam, kommt die Schokolade dazu und dieses Bananeneis wird langsam braun, so, und dann ist es so, es sieht echt wie so ein Schoko, also ja.
Yes. Und Sophie Passmanns Reaktion, wie die bürgerlichen Ernährungskontents über Johanna sich ausschließlich mit Johannas Ernährung fokussieren, auf den Zuckergehalt, auf den Kaloriengehalt oder wie auch immer, fokussiert sich Sophie Passmann ausschließlich nur auf die Hater von Johanna. Und da heißt es halt, sie möchte den Punkt machen, dass die Ernährung von Johanna eigentlich scheißegal ist, dass wenn eine schlanke, normschöne Frau, eine, die aussieht wie ein Model, und sie gibt eine Referenz, nämlich Freebie the Banana Girl, das war vor 10 Jahren eine der ersten Frutana auf YouTube, die hat sich nur von Bananen ernährt. Die war halt super dünn und ist nur im Bikini rumgelaufen und so. Dass es das alles quasi schon mal gab. Oder dass so eine High-Carb, High-Fruit-Diät, wenn Johanna das passende, normschöne Aussehen dazu hätte, dass dieser Content nicht so viel Hass auf sich ziehen würde. Und sie macht halt einen Punkt gegen Body-Shaming. Und ich finde ihren Kommentar, ich muss wirklich sagen, mir ist richtig, ich bin richtig sauer geworden bei Sophie Passmanns Kommentar, weil sie kann sich nicht verkneifen, Johannas Aussehen zu kommentieren. Sie kann es sich nicht verkneifen. Es ist fast schon obsessiv, dass Sophie Passmann diesen Kommentar machen muss. Sie sagt nämlich, ich finde, sie sieht klasse aus. Ich finde, sie sieht toll aus. Wo ich mir so denke, what's the point? Es ist doch scheißegal, wie Johanna, also dir sollte es doch egal sein, wie Johanna aussieht. Warum musst du deine Wertung denn dazu abgeben, wenn dein ganzer Punkt es ist, dass wir das nicht tun sollten? Und damit fällt Sophie Passmann in ihre eigene Falle rein und zieht quasi Johanna mit da rein. Nämlich, sie gibt halt irgendwie Johanna die Absolution zu tun, was Johanna möchte. Weil man kann ja eh nicht gewinnen im Patriarchat.
Und sie macht sie halt auch so zum Meme, indem sie halt in diesem Video, das so nebenher erzählt, während sie diese Bananen schält. Also das ist auch wirklich so, ich habe das Video, du hattest mir das Video geschickt und ich hatte das angeguckt. Ich saß gerade in einem Kollegaseminar, als ich das geschickt bekommen habe. Das heißt, ich habe es mir halt ohne Ton angeguckt und habe nicht gehört, was es ist. Und es ist wirklich so, ich dachte, sie macht sich drüber lustig, weil die gesamte Ästhetik von ihr ist, dass sie wirklich so cosplaying, so, sie hat so ein bisschen legeres Outfit an, weites T-Shirt und steht so gelangweilt in der Küche und schält diese Bananen, so. Und es wirkt halt einfach wie eine Parodie auf Johanna, so. Und dann kommt der Inhalt und dann verteidigt sie zwar, aber allein die Tatsache, dass die Form so eine parodistische Form ist, zeigt ja irgendwie, dass der Inhalt nicht so ganz real sein kann, nicht so ganz ernst gemeint sein kann.
that's the Passmann-Faktor. You never know, was sie eigentlich damit meint und was ihre Position ist. Aber ja, sie kommentiert dann nicht nur Johannas Aussehen, sie muss auch noch betonen, dass sie Johannas Ernährung vollkommen in Ordnung findet. Was auch einfach wieder total gegen Sophie Passmanns eigenen Punkt spricht, nämlich so etwas zu kommentieren. Und sie sagt halt, sie muss wirklich betonen, wenn diese Ernährung für Johanna funktioniert, dann ist das in Ordnung. Und das Problem sind wieder mal nur die anderen und diese Gesellschaft, die solch eine Ernährung nur dann anmäkelt, wenn die Konsumentin oder die Repräsentantin dieser Ernährung eben nicht makellos schön ist und wie ein Model aussieht. Und damit will halt, wie gesagt, Sophie Passmann ganz klar so ein Girls Support Girls and Let Girls Live Ding machen. Aber sie verkennt einen ganz wichtigen Punkt. Da muss man nicht interpretieren, da muss man nicht mutmaßen. Den betont Johanna selber auf ihrem Profil. Weil Johanna spricht nämlich darüber, dass sie eine enorme, schwierige Beziehung zur Ernährung hat und zur Diet Culture und dass sie ein ganz schwieriges Verhältnis zu ihrem Körper hatte. Und das, was sie beschreibt, ähnelt sehr doll den Beschreibungen von Frauen, die halt Essstörungen haben. Und also sie benennt das, glaube ich, nicht als solche, aber sie sagt, also sie postet mehrere, also Johanna hat so einen Post von aus dem Ende 2023. Da sind 4 Fotos von ihr, wo Johanna auf jedem ganz anders aussieht, ein ganz anderes Körpergewicht und Körperkomposition hat und erzählt eben sehr offensichtlich über ihre sehr turbulente, schwierige, steinige Weg irgendwie zu einer Ernährung und hat dann über die vegane Ernährung und vegan, weil es gut tut, das, was man dann intuitives Essen nennt, etwas gefunden, mit dem sie sich endlich wohlfühlt. Und wenn du das jetzt nimmst, diese Selbstauskunft von Johanna und dann noch mal Johannas Profil ganz runter scrollst, da siehst du, dass das mal ein Profil war von einer jungen Frau, die einfach nur Bock hatte, Influencerin zu werden oder Bloggerin oder Content Creatorin, so wie sich das alle rausnehmen. Also das war mal ein sehr genuines Profil, die hat sich sehr viel Mühe gegeben mit ihren Videos und es war eben nicht das Format, was sie heute postet, nämlich diese exakt gleichen What I Eat in a Day Videos, sondern einzelne Rezeptvideos, wo sie so sehr die Steps beschreibt, ihrer Rezepte. Es ist viel emotionaler, es ist viel persönlicher, auch einfach sympathischer und anscheinend ist Johanna irgendwann an einem Punkt gekommen, wo sie gemerkt hat, anscheinend erlaubt diese Gesellschaft eben solchen Content wirklich nur einigen bestimmten Personen und die gewisse Kriterien nicht erfüllen. Und das ist was ganz Subtiles. Das ist Klasse, das ist Herkunft, das ist Geschlecht, das ist Aussehen, das ist alles. Sie bringt quasi nicht so das gewisse Etwas mit und hat gemerkt, dass ihr Content eigentlich nur sehr viel eben Cringe auslöst oder Rage und hat sich halt dann, also das ist meine Interpretation, dass sie ist sich sehr im Klaren über den Hass, den ihr Content generiert und hat das quasi geowned und macht jetzt quasi, macht so einen Ragebait eigentlich, nennt man das. Mhm. Also so einen, wie Clickbait, aber das ist so Content, wo damit gerechnet wird, dass der Aufmerksamkeit generiert über Ablehnung. Und das verkennt Sophie Passmann.
Ja, das ja auch eben halt, da ist man ja dann auch an diesem Punkt mit diesem Drachenlord-Geschichte. Die Leute mussten ja Drachenlord folgen, damit sie die Push-Benachrichtigung kriegen, um sein Video disliken zu können. Das heißt ja wiederum, wenn man wieder in der ökonomischen Situation ist, so, wenn du irgendwie dein Profil monetarisierst, dann sind da die Follower-Anzahlen, auf die geguckt wird auch. So, weil die Leute sehen, ob die das Video liken oder disliken, die Leute sehen die Werbung. Und ich glaube, das ist auch halt da bei dieser ganzen, ja, es ist so ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn es solche, wenn so über so Online-Trends diskutiert wird, dass die Leute so gar nicht irgendwie so drüber nachdenken, was für eine krasse Ökonomie halt auch irgendwo dahinter steckt, sobald du halt irgendwie über deine 10.000, 20.000 Instagram-Follower rausgekommen bist. So. Und lebt Johanna davon?
Nee, sie hat auch noch einen Dayjob, von dem sie auch, also wo sie dann postet, was sie im Büro isst und so. Aber sie hat schon noch. Das ist ja das Absurde, dass sie ja natürlich auch Kooperationen und so weiter bekommt, obwohl die Reaktion so negativ ist. Aber nichtsdestotrotz hat die, glaube ich, fast 60.000 Follower. Das ist ja enorm viel. Und es ist so sehr ein sehr aktives Followertum. Also du kannst 60.000 FollowerInnen haben und sehr niedrige Klickzahlen und sehr niedriges Engagement.
64.900 ja. Follower.
Und sie hat ein extrem hohes Engagement. Jedes ihrer Reels hat mehrere hunderttausend bis zu über eine Million Klicks. Und das ist damit kannst du halt, das kannst du schon ordentlich monetarisieren. Und natürlich hat Sophie Passmanns Meme dazu auch sehr viele Klicks, weil Leute interessiert das natürlich, was Sophie Passmann über die Bananenfrau, quote-unquote Bananenfrau, also ich will das nochmal klar sagen, wir nennen sie hier nicht Bananenfrau, macht. Und ja, ich fand das irgendwie einen sehr, es verkennt eben, dass Johanna sich selbst zum Meme gemacht hat, um irgendwie diese Geltung im Internet zu erfahren, die Leute halt auf Social Media treibt.
Und auch die Beteiligung halt, das ist ja auch, glaube ich, halt auch so der Punkt. So, es geht bei solchen Sachen ja auch immer um Zurichtung. So, es geht immer darum, dass man sich zurichten muss, um halt irgendwie den ökonomischen und gesellschaftlichen Anforderungen von den Sachen, die man halt machen will, zu erfüllen. So. Und das heißt, als Content Creator musst du halt auch irgendwie dein Leben entsprechend anpassen, dass du in der Lage bist, diesen Content zu createn. Und die Leute, die die ganze Zeit über sie reden, tragen ja zu dieser Zurichtung bei, weil sie ja ihr mehr oder weniger sagen so, hey, wenn du so weitermachst, reden wir weiter über dich. So, wir hören nicht auf, über dich zu reden. Und genau damit tragen sie ja zu so einer Zurichtung bei. Und es ist wirklich auch einfach so, ja, und sie gewinnen dann, sie verachten, sie treiben Johanna zu einer Sache, für die sie dann gleich wiederum verachten. So, und es ist so ein ganz weirder, eine weirde Ambivalenz, der, glaube ich, auch gar keinen von den Leuten so bewusst ist, weil ja alle irgendwie ihre moralische Rechtfertigung halt rausziehen. Sie meinen es ja gut mit ihr. So, ja, aber das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Weißt du, woran mich genau diese Kommentare und diese ganze Dynamik erinnert mich, und da sind wir wieder bei Pornografie, dass gerade Männer, die Pornos konsumieren, das sind auch gleichzeitig die, die dann konsumieren, oh, Papa wäre so stolz auf dich. Also so, dass quasi Männer, die pornografischen Content konsumieren, auch die sind, die Frauen dafür schämen, diesen pornografischen Content zu machen. Also die auch gleichzeitig Slut shame. Und also die Männer, die sich quasi im wahrsten Sinne des Wortes dann einen runterholen, dann es sich nicht verkneifen können, dieser Darstellerin irgendwie zu sagen, dein Vater, und das ist ja auch natürlich der Vater, also ja, quasi dein Besitzer, muss so stolz auf dich sein, dass du das machst. Und das sehe ich so ein bisschen bei den Leuten, die quasi sagen, wir müssen das doch hier kommentieren. Und das Interessante ist, ich werde alles darauf wetten, dass wenn Johanna sich irgendwann entscheidet, eben nicht mehr diesen Ragebait-Content so auf Krampf zu machen, also einfach eine mehr Varietät in ihren Rezepten und in ihren Videos sich erlaubt und sich weiterentwickelt und sich selbst reflektiert, dass die Followerzahl und die Aktivität enorm runtergeht, weil die Leute haben kein Interesse daran, dass es Johanna gut geht und dass Johanna eine sogenannte gute Ernährung oder so hat. Und das siehst du wirklich daran, es gibt ein paar Videos, da konsumiert sie keine Bananen. Und da sind immer diese Kommentare, oh, heute keine Bananen, oh, schade, heute keine Bananen, von exakt denselben Leuten. Also so, ne, das macht alles irgendwie Sinn.
Es ist halt so krass, es ist einfach so eine ganz krasse kognitive Dissonanz, die man da halt beobachten kann, bei dieser Followerschaft, die dann halt auch so null bereit ist, also wirklich halt auch mal ernsthaft sich selbst zu fragen, warum konsumiere ich den Content, den ich konsumiere? So, also wirklich halt sich hinzusetzen und zu verstehen, was mache ich denn da eigentlich? Und wirklich halt auch so sich in diese passive Konsumerrolle zu begeben und sich damit auch bequem zu machen und so nicht zu verstehen, Social Media gibt es keine passive Konsumerrolle mehr. Es ist ein aktiver Konsum, weil der Konsum immer auch bedeutet, like, follow, subscribe, schreib's in die Kommis etc. pp. Und dementsprechend ist das ja ein viel krasserer Mechanismus, der ja auch irgendwie mit so Feedback gegen Feedback, so, ich glaube.
Ja, der Algorithmus funktioniert so.
Genau.
Also es ist nicht so, wie ich schalte Pro7 ein und irgendein Sender hat ein Programm zusammengestellt, dem ich ausgeliefert bin.
Ja, und jede Person, die einen Instagram-Account hat und hier zuhört, kann das ja verstehen. Man postet zwei Bilder. Auf das eine kriegt man, keine Ahnung, 60, auf das andere 20 Likes. Je nachdem, wie viele Leute man hat. Also im Unterschied so. Sind beides irgendwie Selfies von einem so. Natürlich fängt man sich an, drüber Gedanken zu machen, warum kriege ich für den einen mehr als für den anderen so. Und genau diese Dynamik passiert ja schon in so einem Kleinen, wenn du halt wirklich so deinen Instagram-Account mit deinen 100, 200 Friends Leuten hast und so ein Unterschied reinkommt, dass du halt anfängst, dir irgendwie Gedanken drüber zu machen. Und das potenziert sich ja natürlich immer noch mehr, je mehr Zeit du halt diesem Account in deinem Leben einräumst und die auch einräumen musst irgendwann, um halt irgendwie den Account weiterführen zu können.
Ja, und ich habe Sympathie für Johanna, weil letztendlich finde ich das irgendwie, im Gegensatz zu ihren anonymen HaterInnen, hat die sich halt getraut, sich ins Internet irgendwie zu posten und hatte irgendwie einen Traum davon, irgendwie Content-Creatorin zu sein und macht halt so irgendwie ihr Ding. Und nichtsdestotrotz irgendwie muss man das wirklich, irgendwie will ich mich nicht gemein machen, dass sich diese Frau selbst so dem aussetzt. Und das widerspricht ja eben, ich möchte das nochmal ganz klar sagen, diesem, was Sophie Passmann sagt, wenn es für sie funktioniert, dann ist doch gut. Was funktioniert denn bitte daran, wenn du dich jeden Tag so zum Gespött der Leute machen musst, um irgendwie, damit deine Kasse klingelt? Da funktioniert überhaupt nichts daran. Das ist ein Problem und das können wir nicht irgendwie so unter dem Deckmantel von Feminismus und Girls Support Girls oder sonst was so, I don't want this type of solidarity. Und das ist einfach nur...
Es ist ja auch keine Solidarität, so, weil nämlich Solidarität heißt ja irgendwie, das Leiden abzuschaffen. So. Und wenn man das wirklich mal kommunistisch fasst, Karl Marx im wunderbaren kategorischen Imperativ gesagt, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Und genau das passiert ja irgendwie. Da wird ein Mensch verächtlich gemacht, muss sich verächtlich machen, um in diesen Verhältnissen irgendwie funktionieren zu können. Das ist traurig. Da will ich den Mensch, da muss dafür einstehen, dass der Mensch da rauskommt irgendwie, dass das nicht mehr machen muss, anstatt halt eben das so aufzuwerten und sagen so, nee, wenn es einem gut tut, dann ist ja auch irgendwie okay. Nein, ist das nicht. It's not okay to suffer.
Und genau das machen eben Leute wie Sophie Passmann nicht, sondern, also wenn wir das jetzt auf Frauen ummünzen, Frauen sind geknechtete, isolierte Individuen, Subjekte in dieser Gesellschaft, also strukturell eher dafür anfällig. Und sie sagt ja, und das gibt dir den Freifahrtschein, einfach selbstverletzend zu sein und selbsterniedrigend zu sein. Und das wird dann als Emanzipation und freier Wille gefeiert. Und damit erklärt sie ihren ganzen Take zu Schönheitseingriffen übrigens. Und da sagt sie aber halt, ich würde das nie einer anderen zugestehen, aber ich mir selber schon. Und da widerspreche ich. Und da widerspreche ich auch einer Johanna, da widerspreche ich allen. Also da bin ich weiß nicht, wie man das sagen soll, vielleicht bin ich da irgendwie, nee, du kannst bei dir selber auch nicht die Ausnahme machen, dass du es verdient hast, erniedrigt zu werden oder dich selbst zu erniedrigen oder dich selbst zu verletzen oder verletzt zu werden. Wenn du der Meinung bist, dass es niemand anderes verdient hat, dann hast du es auch nicht verdient. Und das hat aber nichts mit einer Vorbildfunktion zu tun in dem Sinne, sondern wirklich, dass du nicht besser oder schlechter oder anders bist irgendwie als andere Menschen und als andere Frauen. Und da bin ich wirklich so, da darf man sich nicht gemein machen, weder aktiv noch passiv, weder als, dass man selber die Absolution haben möchte für wirklich schlimme Sachen, die man sich oder anderen antut, oder eben an dem Spektakel teilnimmt, dass andere das irgendwie sich selbst oder anderen antun. Und da ist mir so in dem Kontext eingefallen ein Phänomen, und wo ich mir so denke, warum können wir es nicht genauso machen, auch im Fall von Johanna zum Beispiel. Kennst du noch Menderes von DSDS?
Ja.
Genau, also Menderes oder Menderes. Einfach eine absolute Ikone der deutschen Popkultur und deutscher Nullerjahre. War ein Kandidat bei Deutschland sucht den Superstar und war von der ersten Staffel an dabei.
Und Dieter Bohlen hat sich halt in der ersten Staffel unfassbar über ihn lustig gemacht. Und er hat quasi direkt von der ersten Staffel war dann auf diesem Fernsehauftritt als halt eine von den quote-unquote Witzfiguren, über die Bohlen sich halt erhoben hat, mit denen man halt quasi diese ersten Casting-Shows so ein bisschen inhaltlich füllt, bevor es dann eigentlich mit den richtigen KandidatInnen dann so losgeht.
Dann aber ist was passiert, nämlich, und was ja sowohl bei Johanna der Fall ist, als auch bei Menderes, ist, dass diese Selbstwahrnehmung dieser Leute anscheinend total konträr ist zu dem, wie sie wahrgenommen werden. Nämlich Menderes dachte, er ist der deutsche Michael Jackson und hatte offensichtlich nicht das gesangliche Talent eines Michael Jacksons. Und Johanna denkt, sie hat das Zeug zu einer Foodbloggerin oder irgendwie veganen Ernährungsberaterin. Kann man ja eben auch diskutieren, was ist das, was bedeutet das eigentlich? Aber bei Menderes hat sich dann so, hat das Publikum oder ein Teil des Publikums halt etwas geschafft, nämlich sich mit Menderes identifiziert und mit seinem eisernen Glauben an sich und sein Talent und dass er verdient hat, in der Öffentlichkeit zu stehen und bewundert zu werden. Auf eine harmlose, naive, wunderschöne Art und Weise, die extrem viele Leute berührt hat.
Er war halt wirklich jedes Jahr immer wieder da und man hat auch irgendwann auch gemerkt, wie dann halt auch irgendwie Bohlen sich nicht mehr über ihn lustig gemacht hat, wie auch irgendwann auch, er ist dann auch immer ein Stückchen weitergekommen, so, aber es war wirklich auch einfach so dieser Punkt, er kam rein und die Jury hat sich gefreut, ihn wiederzusehen und es war wirklich so, ja, der, gut, dass du wieder da bist und ob er dann weiterkam oder nicht, es war trotzdem irgendwie so eine Anerkennung dafür, okay, du hast es verdient, dass du jetzt hier diese 5 Minuten halt auch irgendwie da bist, so. Und Menderes hat auch unfassbar viel gelacht dabei und war wirklich auch.
Und er hat geliefert. He served. He served looks, he served performance. Er hatte dann auch eine eigenständige Performer-Karriere. Und er hat auf jeden Fall ein starkes eine Fandom und ein Following sich aufbauen können. Ja, und das ist halt sehr bezeichnend. Und ich glaube, das liegt aber auch daran, dass viele sich eben bei der SDS auch viele das Bedürfnis hatten, sich zum Beispiel von einem Dieter Bohlen abzugrenzen. Dieter Bohlen war halt das Arschloch, der war halt mega gemein und hat die Leute halt bloßgestellt.
Der war halt der Chef. Also es ist halt wirklich, ich glaube halt ganz viele Leute konnten halt auch in Menderes so diese tägliche Erniedrigung auf dem Arbeitsplatz oder auch irgendwie schon vorm Arbeitsplatz von LehrerInnen so, diese tägliche Erniedrigung von Autoritäten, so die kennen wir alle. Und genau da fängt man dann auch eben an, fasziniert von Menderes zu sein. Diese Erniedrigung führt nicht dazu, dass irgendwie so seine Seele beschmutzt wird, um es mal wirklich so spirituell zu sagen.
Ja, ganz genau. Und was die Leute nicht realisieren, ist, mittlerweile sind die selber die Tabulen geworden. Aber das Perfide ist ja, die Tabulen hat ja wenigstens Geld damit gemacht. Der hat ja wirklich ein wirtschaftliches Interesse daran, die Leute bloßzustellen. Diese ganzen Gabis und Horsts und Thomas in den und Sophies und Eriks in den in der Kommentarspalte, die haben ja eigentlich, sage ich mal, erstmal nichts davon. Natürlich haben die was davon, nämlich irgendwie Teile von sich abzuspalten, die sie an sich selber verachtenswert finden, nämlich sein Leben nicht im Griff zu haben, seine Ernährung nicht im Griff zu haben, naiv zu sein, gutgläubig zu sein und projizieren das auf Johanna und prügeln halt auf Johanna ein. Aber ja, irgendwie so, wir sind alle zum Dieter Bohlen geworden. Das ist nichts, was man irgendwie möchte. Für mich ist ja Johannas Content, ich finde den mittlerweile ästhetisch ansprechend aus einer anderen Perspektive, weil man kann nämlich Johannas ganze Seite und ihren das ganze Narrativ, was sie selbst da auch aufzieht, inklusive auch dieser Reaktion, das ist wie ein Splatter-Movie über Social Media und so der Wille einer jungen Frau Influencerin zu werden, um jeden Preis. Es ist wie ein Quentin Tarantino-Film. Irgendwie Johanna rächt sich an uns allen, indem sie uns den Spiegel vorhält und das Schlimmste in den Menschen hervorbringt. Und die Banane als das phallische Symbol. Also es ist irgendwie so Kill Bill. Irgendwie.
Sie püriert die Banane.
Sie püriert die, genau. Guck mal, bei Kill Bill, sie hat doch auch einen gelb-schwarzen Latexanzug an. Uma Thurman ist die Banane in Kill Bill. Und es hat mich sehr auch an den Film Sick of Myself erinnert aus dem letzten Jahr. Es war so ein skandinavischer Film, wo es darum geht, dass eine junge Frau auch diesen Geltungsdrang, dem wir alle irgendwie so zum Opfer fallen und der durch Social Media nur verfünffacht wird, irgendwie zum Opfer fällt und ganz bewusst sich so illegale Medikamente einnimmt, mit denen sie eine ganz schlimme, ganz, ganz schreckliche Hautkrankheit entwickelt und dann über so ein Krankheitsempathie und so ein bisschen Mitleidscontent eine Social-Media-Berühmtheit irgendwie wird. Und es geht so darum, was das mit ihr eben macht. Und da musste ich so ein bisschen an Johanna denken. Nur der Unterschied ist eben, Johanna ist ein echter Mensch. Das ist kein Film. Und es scheint nicht so, als ob das eine Kunstfigur ist. Aber man kann es ihr nur wünschen, dass es das ist. Und dass sie irgendwie in ihrem echten Leben frei von der Bananenfrau ist und von vegan, weil es gut tut.
Ich glaube aber, da sind wir halt auch an dem, eine Sache, die ich dann wieder aus dieser ganzen Hip-Hop-Sache ziehe. Ich glaube, dieses Kunstfiguren-Game funktioniert immer nicht lange. Bestes Beispiel ist, glaube ich, so Moneyboy. Oder auch Kollege, bei Kollege war es ja wirklich, der hat diese Kunstfigur geschaffen und Leute haben ihn gehatet, weil er halt davon gerappt hat, dass er die eiserne Hantel stemmt, aber nicht aussah wie jemand, der die eiserne Hantel stemmt. 4 Jahre später sah Kollege wie jemand aus, der die eiserne Hantel jeden Tag stemmt, der ja legit seinen gesamten Körper krampfhaft dieser Kunstfigur unterworfen hat, um diese Kunstfigur entsprechen zu können. Und ich glaube halt, das ist halt auch die Tendenz, die bei dem ganzen Social-Media-Game halt auch irgendwie immer drin ist, dass du zwar natürlich irgendwie so eine Kunstfigur aufbaust, aber sobald die Kunstfigur halt wahre Arbeitskraft wird, so gibt es halt diese Tendenz, um besser funktionieren zu können, dieser Ware zu entsprechen. Und man macht eine Mimikrie an die eigene wahre Arbeitskraft. Und all das, was halt irgendwie abseits der eigenen Warenförmigkeit entsteht, wird halt negiert. Und das ist halt eine Sache, die mit unfassbarem Leiden verbunden ist und die halt eben dann auch, ja, entweder zu Burnout führt oder wie im Fall von Kollega zu einem unfassbar perversen Antisemitismus, weil er nur in diesem perversen Antisemitismus sich vor seinem eigenen Burnout bewahren kann.
Hm. Ja, und ich merke das auch bei uns auf dem Don't Read Theory Instagram-Kanal, dass die Leute, die können auch nicht ohne. Also da kriegen wir manchmal so Nachrichten, hey, ich mag euren Instagram voll gerne, ich höre die euren Podcast, ich höre mir den voll gerne an, aber ich habe nachgeguckt, ich konnte gar nichts über euch finden. So gar keine persönlichen Infos zu euch, wer ihr seid und warum ihr das macht. So, by the way, bist du vom Verfassungsschutz, die das geschrieben hat? Because I think so. It's like, that's something Verfassungsschutz would write us. Aber auch darüber hinaus, also selbst wenn nicht, why? Why do you care? Irgendwie konsumier das, was wir dir anbieten, oder konsumier es halt nicht so. Und es ist halt eben auch sehr, ja, wenn ich weiß, wir könnten viel mehr Aufmerksamkeit generieren, wenn wir unsere wunderschönen, ethnisch ambivalenten, uneindeutigen Gesichter zeigen würden.
Der Algorithmus würde es lieben.
Der Algorithmus würde Valentins braune, dunkle, große Rehaugen lieben. Der Algorithmus und noch andere digitale Player. Anyways. Und ja, ich hoffe, dass ich habe viel Zizek-Content wieder mir gegeben die letzten Tage zu seinem neuen Buch Christian Atheism. Ich habe es leider noch nicht gelesen, aber Zizek hat da über seine Thesen des christlichen Atheismus gesprochen, aber hat eine Sache gesagt, nämlich, und das, da musste ich eben an Johanna denken oder an generell diese Menschen, die sich selber so, die so selbstdestruktiv irgendwie unterwegs sind, nämlich das einzig Richtige ist, wenn du jemanden vor dir hast, der eben sehr selbstdestruktiv ist, der sich immer wieder in Gefahr bringt und nicht davon abzubringen ist, dann solltest du nicht versuchen, ihm zu helfen und nicht versuchen, ihn auf den richtigen Weg zu bringen, nicht ihn bevormunden, ihm Ratschläge geben, sondern man muss einfach sagen, ich liebe dich auch so, ich liebe dich auch in deiner Selbstdestruktivität, bist du meiner Liebe würdig. Und das ist eben das Gegenteil, jemandem einen Free Pass zu geben, einfach nur zu machen, was man möchte, sondern zu sagen, we're all children of God and that's why I love you.
Jetzt sind wir von einem Instagram-Phänomen mitten bei Gott gelandet.
As we should.
As you want.
Nee, das geht's nicht. Du vergisst das mit dem Gott. Aber weißt du, was ich meine? Also,
ich stimme dir vollkommen zu. Und das ist ja auch irgendwie, im Endeffekt, um mal halt auch irgendwie wieder wegzukommen oder dahin zu kommen, wie ich in meinem Leben Dinge begründe. So, wenn ich als Mensch, der glaubt, man kann halt irgendwie die Welt zu einer gerechten Gesellschaft irgendwie umformulieren, dann sehe ich ja, gucke ich aus dem Fenster und sehe Menschen an und finde tausende Argumente dafür, dass es halt eben nicht funktioniert, weil die Menschen nicht ihre Ketten sprengen, wie es Karl Marx gesagt hat, sondern literally ihre Ketten lieben, so, und ihre Ketten verehren. Und das ist ja das gleiche selbstdestruktive Verhalten, so. Und im Endeffekt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder sehe ich das als Grund und verfalle in totalen Zynismus und verfalle in Nihilismus oder sonst was, oder ich halte aber eben auch daran fest, dass es halt auch möglich ist, dass man da rauskommt, aber ich nicht derjenige bin, der die Menschen da rausholt, da rettet, sondern eben alle gemeinsam da rauskommen müssen. Und nicht eben so in diesem paternalistischen, ich zeige euch den Weg, ich führe euch ins Paradies. Nein, ich habe so selber keine Ahnung. So, ich sehe doch selbst irgendwie das selbstzerstörerische Verhalten von anderen Leuten tausendmal eher, bevor ich irgendwie selber erkenne, wo mein selbstzerstörerisches Verhalten liegt.
I swear, niemand schaut sich selber an und denkt sich, ja, ich lieg irgendwie falsch oder das, was ich mir selber antue, ist ungerechtfertigt. Also für uns selbst werden wir jede Entschuldigung finden, warum wir uns selbst demütigen. Zu dem Ding mit den Ketten will ich auch nochmal sagen, also dass man seine Ketten, statt sie zu sprengen, sie liebt. Und ich glaube, das Ziel ist es halt zu verstehen, wenn ich meine Ketten ablegen möchte, wenn ich irgendwie mich entscheide, nicht mehr leiden zu wollen, also sich eben nicht mit seinem Leiden zu identifizieren. Und das bedeutet eben, Johanna ist nicht ihre Ernährung. Und ja, das muss Johanna auch mal verstehen und sie darf sich selbst nicht auf ihre Ernährung reduzieren. Und so, das Ziel ist es eben nicht, nach der richtigen Ernährung hinterher zu jagen oder im Fall von Sophie Passmann dem richtigen Aussehen oder dem richtigen Verhältnis zum Körper oder dem richtigen Verhältnis zu Schönheits-OPen oder keine Ahnung, dem richtigen Verhältnis zu Twitter, zu Social Media, sondern zu sagen, das ist alles nicht ich. Wenn du das erkennst, wenn du dich dann von diesen Dingen emanzipieren möchtest, dann wirst du das auch nicht mehr als eine Arroganz oder ein Hintergehen empfinden. Aber andere Leute werden das als eine Arroganz oder ein Hintergehen empfinden. Und da muss man halt drüber stehen. Anyways, also
das ist. Es gibt keine richtige Ernährung im Falschen.
Doch, die Mediterrane. So, I'm endorsing that. So sorry. So, ja, jetzt bin ich hier wieder. Ich widerspreche mir jetzt total, aber ja. So, wir können da jetzt gerne drüber reden, aber die mediterrane Ernährungsweise ist superior to all the others. Olivenöl.
Mein Zug geht. Ich muss zurück in die Provinz.
Wenig tierische Produkte.
Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Das war Don't Be Theory. Wir hören uns in 3 Wochen wieder.
Yes, Leute. Macht's gut.